Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 28. April 2023, gleich dem 8. Ordi-Behisht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iranisches Außenministerium. Ende der Katastrophe für die Palästinenser ist nahe. Iran unterstützt jede Einigung zwischen libanesischen Gruppen zur Wahl eines Präsidenten. China warnt USA und Südkorea vor provozierenden Spannungen mit Pyongyang. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranisches Außenministerium. Ende der Katastrophe für die Palästinenser ist nahe. Iran sagt, die Befreiung Palästinas und das Ende der katastrophalen Situation, mit der die Palästinenser konfrontiert sind, sei nahe, da das israelische Regime schwächer denn je zu sein scheint. Der Sprecher des Außenministeriums Nasser Kanani äußerte sich in Tweets am Freitag vor dem Jahrestag der Gründung des israelischen Regimes, der unter den Palästinensern als Tag der Nakba oder Katastrophe bekannt ist. Trotz der 75-jährigen Unterdrückung der palästinensischen Nation sieht sich das Apartheid-Regime mehr denn je mit Spaltungen, innerer Dekadenz und einer Identitätskrise konfrontiert. Und das Ende der Katastrophe und der Tag der Befreiung Palästinas sind nahe. Kanani sagte, Israel sei keine demokratische Regierung, sondern eine Besatzungsarmee. Im Gegensatz zu dem, was die Zionisten und ihre westlichen Unterstützer sagen, ist Israel keine demokratische Regierung, die in einem landlosen Land gebildet wurde, sondern eine Besatzungsarmee, die das Land einer anderen Nation beherrscht und eine ethnische und rassische Regierung geformt hat. Der Sprecher wies auch auf die Schlüsselrolle des Westens bei der Schaffung und dem Überleben des israelischen Regimes hin und sagte, westliche Staaten sollten sich für die katastrophale Situation schämen, mit der die Palästinenser konfrontiert sind. Die USA und Europa müssen sich schämen, die Besetzung des Landes einer Nation zu unterstützen, eine Schlüsselrolle bei der Schaffung einer Rassenregierung zu spielen und die Augen vor den schwersten, menschenverachtenden Verbrechen zu verschließen, die von diesem Usurpatorregime begangen wurden, und dem Unterdrücker gegen die Unterdrückten zur Seite zu stehen. Der Nakba-Tag fällt jedes Jahr auf den 15. Mai und markiert den Zeitraum, in dem das israelische Regime vor 75 Jahren Hunderttausende Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben hat, um Platz für israelische Siedler zu machen. Iran unterstützt jede Einigung zwischen libanesischen Gruppen zur Wahl eines Präsidenten. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, die Islamische Republik unterstütze nachdrücklich jede Einigung zwischen den politischen Parteien im Libanon zur Wahl eines neuen Präsidenten. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen Abdallah Abu Habib am Donnerstag in Beirut betonte Amir Abdullahian, die Behörden des arabischen Landes seien in der Lage, einen Konsens über die Wahl eines Präsidenten zu erzielen. Er sagte, Iran wolle nur Gutes für den Libanon und forderte die politischen Parteien Libanons auf, den politischen Prozess im arabischen Land zu beschleunigen und einen neuen Präsidenten zu wählen. Er forderte auch alle ausländischen Seiten auf, die Wahlen im Libanon zu unterstützen, ohne sich in die inneren Angelegenheiten des arabischen Landes einzumischen. Das libanesische Parlament hatte es, inmitten einer sich verschärfenden politischen Pattsituation, die durch die US-Sanktionen und ausländische Einmischung verschärft wurde, lange Zeit versäumt, einen neuen Präsidenten zu wählen. Seit Ende 2019 steckt der Libanon in einer tiefen Finanzkrise, die hauptsächlich mit den Sanktionen verbunden ist, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gegen den Libanon verhängt haben, sowie mit der Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten der arabischen Nation. An anderer Stelle in seinen Ausführungen drückte Amir Abdullahian die Bereitschaft Irans aus, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Libanon zu stärken und die Zusammenarbeit im Energiebereich auszubauen. Amir Abdullahian befindet sich zu einem offiziellen zweitägigen Besuch im Libanon, wo er voraussichtlich Gespräche mit hochrangigen libanesischen Amtsträgern führen wird, darunter Parlamentssprecher Nabi Iberi und Premierminister Najib Mikati. China warnt USA und Südkorea vor provozierenden Spannungen mit Pyongyang. China hat die USA und Südkorea davon gewarnt, Spannungen zu schüren und eine Konfrontation mit dem Norden zu provozieren, nachdem Washington beschlossen hat, Atom-U-Boote nach Seoul zu entsenden, um es angeblich vor Pyongyang zu schützen. Peking hat am Donnerstag scharf auf die Entscheidung der USA reagiert, nuklear bewaffnete U-Boote nach Südkorea zu schicken, indem es sowohl Washington als auch Seoul davor warnte, eine Konfrontation mit Pyongyang, Seouls Erzfeind, zu provozieren. Alle Parteien sollten sich dem Kern des Problems der koreanischen Halbinsel stellen und eine konstruktive Rolle bei der Förderung einer friedlichen Lösung des Problems spielen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning auf einer Pressekonferenz. Sie warnte die USA und Südkorea weiter davor, vorsätzlich Spannungen zu schüren, Konfrontationen zu provozieren und Drohungen zu spielen. Mao kritisierte auch den sogenannten Pakt der Washingtoner Erklärung mit Seoul und erklärte, dass die USA die regionale Sicherheit ignorieren und darauf bestehen, die Frage der Halbinsel auszunutzen, um Spannungen zu erzeugen. Was die USA tun, provoziert eine Konfrontation zwischen Lagern und untergräbt den Atomwaffenspielvertrag und die strategischen Interessen anderer Länder, betonte sie und warnte davor, dass US-Maßnahmen die Spannungen auf der Halbinsel verschärfen, den Frieden und die Stabilität in der Region untergraben und dem Ziel der Denuklearisierung auf der Halbinsel zuwiderlaufen. Laut dem Militärabkommen, das am Mittwoch zwischen dem amerikanischen und dem südkoreanischen Präsidenten unterzeichnet wurde, drohte Washington, die vom Kim Jong-un geführte Regierung Nordkoreas zu beenden, falls Pyongyang einen Atomangriff auf Seoul führt. Nordkorea hat häufig erklärt, dass es die Entwicklung und den Teststart von Raketen und Atomwaffen als Abwehrmaßnahme gegen anhaltende gemeinsame Kriegsspiele der US- und südkoreanischen Streitkräfte in der Nähe seiner Gewässer fortsetzen wird, die Pyongyang als Proben für eine Invasion seiner Gebiete betrachtet. Die Türkei weiht ihr erstes Kernkraftwerk ein. Die Türkei weiht ihr erstes Kernkraftwerk ein. Die Türkei hat ihr erstes Kernkraftwerk eingeweiht und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dankte seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin für seine Hilfe beim Bau der Reaktoren in dem anatolischen Land. Am Donnerstag nahmen Putin und Erdogan virtuell an einer Zeremonie zur Einweihung des Kernkraftwerks Akkuyu teil, das das erste Kernkraftwerk der Türkei ist, das von Russlands staatlichem Kernenergieunternehmen Rosatom gebaut wurde. Bei der Zeremonie, bei der auch Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, einige Bemerkungen machte, wurde das erste Kraftwerk in der südlichen türkischen Provinz Mersin erstmals mit Kernbrennstoff beladen. Dies ist ein Vorzeigeprojekt. Es bringt gegenseitigen wirtschaftlichen Nutzen und trägt auch natürlich dazu bei, die facettenreiche Partnerschaft zwischen unseren beiden Staaten zu stärken, sagte Putin über eine Videoverbindung und beschrieb Akkuyu als das größte nukleare Bauprojekt in der Welt. Erdogan seinerseits würdigte seinen russischen Amtskollegen für seine Unterstützung für Akkuyu und fügte hinzu, dass Ankara Schritte unternehmen wird, um so schnell wie möglich ein zweites und ein drittes Kernkraftwerk in der Türkei zu bauen. Mit der Lieferung von Kernbrennstoffen auf dem Luft- und Seeweg an unser Kraftwerk hat Akkuyu nun den Status eines Kernkraftwerks erlangt, sagte der türkische Staatschef weiter während seiner virtuellen Ansprache bei der ersten Zeremonie zur Lieferung von Kernbrennstoffen. Obwohl die Türkei Mitglied der von den USA geführten NATO ist, ist es Erdogan gelungen, trotz des aktuellen Krieges in der Ukraine enge Beziehungen zu Putin aufrechtzuerhalten. Der türkische Führer könnte im vergangenen Jahr zusammen mit den Vereinten Nationen einen Vertrag aushandeln, der die Wiederaufnahme ukrainischer Getreideexporte aus Häfen am Schwarzen Meer ermöglicht. Laut einer Erklärung des türkischen Präsidialamts hat Erdogan vor der Einweihungsfeier mit Putin telefoniert und dabei die Situation in der Ukraine und das Schwarzmeer-Getreideabkommen besprochen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 20 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandar Abbas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ghulam Hussein Banan mit dem Titel Bahore Dilnishin, das heißt angenehmer Frühling.
چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی چون سرشتم در جناب بنشین نشان سوزه نها
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisejournal Mit uns durch Iran. Unsere Reise durch die Provinz Al-Burz führt uns heute in die Städte Talleyrand und Nazarabad, da man dort auf den historischen Usbekenhügel stößt. Eshtehad, Sovuj-Bulaq und Fardis sind weitere Städte in Al-Burz, die wir aber leider nicht näher besichtigen können, da uns die Zeit dazu fehlt. Der Großraum Talleyrand mit der gleichnamigen Stadt als Zentrum zählt in der Landesaufteilung zur Provinz Al-Burz. Die Region besteht aus Unter-Talleyrand, Mittel-Talleyrand und Ober-Talleyrand. Dutzende Dörfer zählen zu diesen Regionen. Großraum Talleyrand ist Lebensort von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Neben wertvollen natürlichen Sehenswürdigkeiten bietet Talleyrand auch zahlreiche Wallfahrtsorte und historische Denkmäler auf. Die Stadt Talleyrand befindet sich in einem kühlen Teil der Region inmitten der mittleren Alborz-Gebirgskette. Dementsprechend variiert die Einwohnerzahl nach der Jahreszeit. Im Sommer steigt die Einwohnerzahl auf das Mehrfache. Permanente Bürger zählen rund 7000 Mann. Ayatollah Talleyrani, ein Kämpfer der Islamischen Revolution und der erste Freitagsimam in Teheran, stammt aus dieser Region. Für Abdelmadjid Talleyrani, der die Nasta'alir-Schönschrift erfunden hat, wurde hier ein Denkmal errichtet. Zudem trifft man hier auf Schlösser und Zitadellen, Imam Sadel-Grabstätten, Bäder und Wassermühlen. Die zahlreichen Gipfel und die Anhöhen um Talleyrand herum sind die eigentlichen Attraktionen der Region. Die Bergkette Talleyrand zweigt sich von der Alborz-Hauptgebirgskette an. Sie ist etwa 90 Kilometer lang und 5 bis 25 Kilometer breit. Der bekannteste Gipfel ist der Shah Alborz, der große Alborz mit 4200 Meter vom Meeresspiegel. Auf dem nördlichen Hang befinden sich 8 kleine und prächtige Gletscher. Die Pflanzenwelt, die klaren Wasserquellen und die zahlreichen Wasserfälle bieten ein unvergessliches Schauspiel. Der Gipfel ist zudem ein Segen für Viehhalter und für das Wildlife in der Region. Dutzende weitere Gipfel sind hier zu bestaunen. Der Niederschlag ist hoch und von den vielen Quellen und Flüssen entspringen zahlreiche Wasserfälle. Im Winter ist es ein prächtiges Bild, die vereisten Wasserfälle aus der Nähe betrachten zu können. Die Gebirgsregion Talleyrand in der Provinz Alborz zählt unter anderem auch wegen der zahlreichen Höhlen, des Mineralwassers, der natürlichen Gletscher und schönen Wasserfälle, der See, des Wildlebens, der grünen Felder und ertragreichen Obstgärten zu den schönsten Erholungsorten der Provinz in der Nähe der Hauptstadt. Neben den natürlichen Eigenschaften ist es auch die Geschichte dieser Region, die große und schicksalsbestimmende Persönlichkeiten hervorbrachte. Die Zitadellen in der Region zeugen von einstiger Größe und Macht. In den Gebirgsregionen sind die Spuren der Buyid-Dynastie, Mardavij Ziyari, Hassan Sabah und der Alawiden von Tabaristan zu sehen. All diese Menschen haben sich für ihr Land und Herrschaftsgebiet eingesetzt und Festungen errichtet. Die Maimundej-Zitadelle wurde während der Herrschaft der Ismailiten im Talleyrand-Gebirge gebaut, wahrscheinlich von Hassan Sabah, etwa Anfang des 6. Jahrhunderts im Mondkalender. Die Festung gehört zu den wichtigsten ihresgleichen. Beim Angriff des Mongolen Holakuchan gegen Alamut und Talleyrand wurde sie zerstört und geplündert. Heute sind nur die Ruinen übrig. Die Festung Argin befindet sich im Zentrum von Talleyrand auf dem Talleyrand-Gebirge. Dort waren einst 1100 Kämpfer untergebracht. Die Festung hatte 8 Wachtürme, die Anlage selbst war 50 Meter über dem Boden gebaut. In der Nähe dieser Festung ereigneten sich 2 große Kriege. Zunächst zwischen den Seldschuken und Anhängern von Hassan Sabah und zwischen Holakuchan und Wächtern der Zitadelle. Die Festung wurde schließlich von dem Mongolen Holokuchan zerstört. In der Nähe der Dörfer Dehdar und Katedeh befindet sich die Qal-e-Duhtar-Zitadelle. Sie war für die Sicherheit von Ober-Talleyrand zuständig. Diese kleine Festung ist samt ihren Wachtürmen und Wällen fast komplett erhalten geblieben. Sie weist auf die strategische Lage dieser Region hin. Die Kay-Robot-Festung befindet sich ebenfalls in Mittel-Talleyrand. Sie ist berühmt und schön und auf einem hohen Felsen errichtet worden. Man gelangt über ein Treppengelände aus der westlichen Flanke in das Innere dieser Festung. Die Region Nazarabad in der Provinz Alborz verfügt über ein sehr günstiges Klima und daher wird sie seit Jahrtausenden von Menschen als Wohnort ausgesucht. Die prähistorischen Hügel in der Region zeigen, dass sie zu den wichtigsten Zivilisationszentren Irans gehört. Das gibt uns Anlass, die Region genauer zu beschreiben. Der historische Usbekenhügel liegt 73 Kilometer von Teheran entfernt im Dorf Usbeki. Forschungsarbeiten haben aus 6000 Jahren vor unserer Zeitrechnung Kulturgüter hervorgebracht, etwa von der ersten Hälfte des 7. Jahrtausends bis zur ersten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus, die Zeit der Meder. Das Gelände ist 100 Hektar groß und umfasst 10 wertvolle Hügel. Zwischen 1998 und 2005 wurden 6 der Hügel von iranischen Archäologen durchforscht. Es kamen die ältesten Lehmziegel der Welt von Menschenhand gebaut zutage mit 9000 Jahren Geschichte. Ein Ziegel wird in den Vereinten Nationen aufbewahrt. Die Bewohner hatten Zement erfunden und es wurden Dokumente gefunden, die den Handel der Usbeki-Einwohner mit dem antiken Susa Mitte des 4. Jahrtausends vor Christi belegen. Zudem kamen die ersten arischen Gebäude, medischen Städte und Festungen und die ersten medische Steinskulptur zutage. Sie alle gelten als Meisterwerke antiker Zeit. Der 26 Meter hohe Usbeki-Hügel weist heute die Ruinen einer Meder-Zitadelle auf. Dazu müssen wir zunächst einige Stufen hinauf erklimmen. Die Festung auf dem Hügel ist 900 Quadratmeter groß. Das Gelände ist zu 4/5 erforscht worden. Die Festung stammt aus der Zeit der Meder. Konferenzsaal, Empfangshalle, Gebetsräume, Wachräume und Abstellräume sowie andere Teile wurden dort ausgemacht. Der Usbeki-Hügel birgt Bauteile von 3 Festungen aus verschiedenen Zeiten in sich. Die älteste ist 2250 Quadratmeter groß gewesen. Die Wälle waren 7 Meter dick. 50 Meter westlich des Hügels haben Archäologen auf dem Maral-Hügel Anzeichen einer prähistorischen Dorfes so gegen Ende des 6. und Beginn des 5. Jahrtausends vor Christi gefunden. Das Gelände ist 500 Quadratmeter groß. Zahlreiche Tongegenstände kamen zutage, die wegen der besonderen Tonfarbe als Pflaumentongefäße bekannt wurden. 250 Meter westlich des Usbeki-Hügels befindet sich der Dushan-Hügel. Hier hat man 3 Architekturepochen aus der Eisenzeit erkundet. Das älteste Werk wurde 700 Meter vom Usbeki-Hügel entfernt auf dem Jan-Hügel gefunden. Für die Weltkultur ist der Jan-Hügel eines der wichtigsten Fundorte. Iranische Archäologen haben Reste aus 5 Perioden der Ziegelarchitektur aus den 7. und 8. Jahrtausenden vor Christus gefunden. Die Lehmziegel aus allen Perioden sind von der Hand gemacht und zählen zu den ältesten Lehmziegeln der Welt. Thank you. Das usbekische Gelände ist ein Weltkulturerbe. Nur vor Ort kann man die Geschichte, die in ihr verborgen liegt, fühlen. Das ist nun unser Stichwort, um die Sendung heute zu beenden. Bis nächste Woche.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homer Yunishajarian mit dem Titel Chedone Stam. Auf Deutsch, wie hätte ich gewusst?
Thank you. گهرت اختر فروریزد زگردش های گوناگون زگردش های
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. In diesem Teil unserer Reihe über den islamischen Lebensstil sprechen wir über die Rolle des Zeitmanagements. Nach Festlegung eines Zieles und der Planung für seine Erreichung spielt, wie wir beim letzten Mal sagten, die Beachtung der Reihenfolge und Disziplin und die ernsthafte Durchführung des Planes eine besondere Rolle. Ein wichtiger weiterer Punkt ist die richtige Nutzung der Zeit. Die kluge Nutzung der Zeit hilft uns spürbar bei einer Änderung des Lebensstils. Die Zeit ist ein kostbarer Segen, der nur uns gehört und den nur wir selber persönlich verbrauchen. Niemand anders als wir kann an unserer Stelle unsere Zeit verbrauchen. Wir können nur durch ein eigenes, richtiges Management unsere Zeit optimal nutzen. Die Nutzung der Zeit ist der größte Erfolg für den Menschen und wenn er die Zeit nützlich verwendet, kann er an hohe Ziele gelangen und auf verschiedenen Gebieten erfolgreich sein. Imam Ali alayhi salam hat gesagt, die Gelegenheiten ziehen die Wolken schnell vorbei. Immer wenn sich eine Chance für eine gute Sache ergibt, dann wisst sie also zu schätzen. In der Lehre des Islams und in den Worten der Großen der Religionen wird hervorgehoben, wie wertvoll die Zeit ist, und der Mensch wird häufig daran erinnert, dass die Tage und die Jahre des Lebens nacheinander ablaufen. Im Islam wird den Muslimen ans Herz gelegt, dass er das Leben nicht auf unnütze Weise verbringt, sondern es zur Erreichung von Vervollkommnung und ewigem Glück nutzt. Ihm wird empfohlen, seine Bedürfnisse zu kennen, sie nach Priorität zu ordnen und durch eine richtige Planung zu vermeiden, dass zu erledigende Angelegenheiten vertagt werden. Außerdem soll er sozusagen über sich selbst Buch führen und beaufsichtigen, wie er sein kostbares Leben verbringt. Der Koran stuft den Faktor Zeit so hoch ein, dass er eine Sure, nämlich die Sure Asr, Sure 103, mit Wal Asr beginnt. Das heißt, Gott schwört in dieser Sure bei der Zeit. In zahlreichen anderen Versen warnt Gott den Menschen, dass sein Leben im Begriff ist, vorbeizugehen, und er diese Gelegenheit voll nutzen muss, da er ansonsten schließlich nur noch Bedauern und Enttäuschung erlebt. Weder privates noch gesellschaftliches Leben sind ohne Beachtung der Zeit, Disziplin und Planung regelbar. Disziplin bei der richtigen Zeiteinteilung ist der Schlüssel zum Erfolg. Es genügt ein Blick auf die Daseinswelt, um zu begreifen, dass alles aufgrund einer präzisen Ordnung geregelt ist. Zeitverschwendung und Unordnung bedeuten daher einen Schritt in entgegengesetzter Richtung zur Daseinsordnung, während wir jedoch gleichgerichtet mit dieser Ordnung handeln und unser stoffliches und immaterielles Leben auf sie abstimmen sollten. Eine solche Harmonie besteht eben in der optimalen Nutzung aller Gelegenheiten. Die richtige Einstellung zur Zeit und die Erkenntnis, dass sich die Zeit verwalten lässt, ist der erste Schritt zu ihrer besseren Nutzung. Zeit lässt sich kontrollieren. In Wahrheit ist jede Stunde und jeder Tag sozusagen ein Gefäß bestehend aus Zeit, welches wir überlegt und aufgrund der Prioritäten ausfüllen sollten. Auf diese Weise müssen wir für alle Augenblicke des Lebens ein Programm haben. Dass dies sehr wichtig ist, sieht man an den Überlieferungen, in denen es heißt, dass wir am jüngsten Tag danach gefragt werden, was wir mit dem Segen des Lebens angefangen haben. Der Islam lehnt es ab, dass man eine Sache auf die lange Bank schiebt. Durch ein vernünftiges Zeitmanagement kann jemand seine Leistungen optimal steigern, maximal Energie und Optimismus entwickeln und gleichzeitig Stress vermindern. Der Mensch kann dank richtiger Verwaltung der ihm zur Verfügung stehenden Zeit Wissensstand und Erkenntnis vergrößern und auf diese Weise sein Leben besser nutzen. Durch geschicktes Zeitmanagement lässt sich jede Angelegenheit schneller und dennoch sorgfältig erledigen.
Wenn wir den Faktor Zeit nicht richtig beachten, ernten wir nur Schaden. Der Prophet und die Edlen aus seinem Hause haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man die Zeit schätzen und richtig nutzen soll. Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zu Abu Zar, einem der großen Prophetengefährten: Weiß fünf Dinge zu schätzen, bevor fünf andere Dinge eintreten, nämlich das Leben vor dem Tod, die Gesundheit vor der Erkrankung, die Freizeit vor der Arbeit, die Jugend vor dem Alter, den Reichtum vor der Armut. Auch Imam Ali alaihi salam sagt wie folgt: Die verschiedenen Zeiten in deinem Leben sind seine einzelnen Bestandteile. So sei darum bemüht, jede Zeit in deinem Leben nur für Dinge zu verwenden, die zu deiner Rettung führen. Gemäß der islamischen Lehre muss jeder im Leben so planen und seine Zeit einteilen, dass jeder neue Tag besser als der vorherige Tag ist. Nicht nur das, es soll so sein, dass er jeden neuen Augenblick besser als im vorherigen ist, oder mit anderen Worten, er soll sich ständig verbessern und immer auf den Weg nach oben in Richtung der Vollendung befinden. Die Edlen aus dem Hause des Propheten haben daher immer Gott um ein langes Leben gebeten, weil sie dann noch dieses kostbare Kapital, das Leben nämlich, weiter für den Gottgehorsam nutzen können. Im Islam ist ein langes Leben an sich noch nicht wünschenswert, sondern wünschenswert ist ein Leben, das im Dienste Gottes steht. Und wie gut ist es, wenn man ein solches Leben lange dauert. Aber der Prophet des Islams hat gesagt, wehe denen, die lange leben, aber deren schlechte Taten und deren Ende mit dem Groll Gottes einhergeht. Wenn also das teure Kapital Leben auf dem anderen Weg als den, den Gott festgelegt hat, eingesetzt wird und zum Sündigen dient, verliert es seinen Nutzen und seine positive Wirkung und wird nichts wert sein. Es wäre sogar besser, wenn es bald zu Ende geht. Wir sollten also Gott sowohl bitten, dass er uns länger leben lässt, als auch uns anstrengen, auf bestmögliche Weise das Leben zu nutzen. Dies ist aber nur bei einem geeigneten Zeitmanagement möglich. Ein wichtiger Grundsatz für das Management unserer Zeit und die richtige Planung und genaue Durchführung unserer Pläne besteht darin, dass wir unsere aktuellen Schwächen und Fehler ebenso kennen wie die Hindernisse für ein gelungenes Zeitmanagement. Deshalb ist laufend unser Erfolg zu überprüfen und zu bewerten, sodass wir die Angelegenheiten, die zur Zeitvergeudung führen und uns von wichtigeren Aufgaben abhalten, herauszufiltern. Die Feststellung der Faktoren, die zum Zeitverlust führen, ist ein wichtiger Schritt für den Erfolg. Es wird durch eine ständige Kontrolle möglich, zum Beispiel durch eine tägliche Buchführung über unsere Handlungen. Die Analyse eines solchen Tagesberichtes hilft uns herauszufinden, wie wir durch Ausschaltung von Faktoren der Zeitverschwendung Zeit für Nützliches dazu gewinnen können, wie viel Zeit wir für jede Arbeit brauchen und wie viel Zeit für neue Dinge verwendet werden. Zu der Methodik für ein gelungenes Zeitmanagement gehören Zeitmessung, Pünktlichkeit, optimale Nutzung von Gelegenheiten, Kenntnis von den Hindernissen für das Zeitmanagement und so weiter. Darüber mehr im kommenden Teil.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.